Hallo Friederike.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Was ist richtig?
Der forensische Podcast.
Was machen wir denn heute?
Heute geht es um die Frage, wie gehen forensische Psychiaterinnen eigentlich
mit Zwang um? Mit Zwang?
Mit Zwang.
Also wir reden nicht von der Zwangsstörung, also wiederholen und ist der Herd aus und wasche ich meine Hände. Wir wollen den Zwangskontext der
forensischen Psychiatrie,
der Psychiatrie anschauen.
Ausleuchten.
Ausleuchten.
Ja.
Was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von Zwang sprechen? Wo findet überall Zwang statt in der Psychiatrie und in der forensischen Psychiatrie?
Ja, also wir befinden uns ja im Sanktionensystem. Das heißt, dass in dem Wort steckt ja drin, dass jemandem etwas auferlegt worden ist. Mhm. In dem Fall ist es keine Strafe, weil man eben gedacht hat, dass die Person eigentlich eher behandelt gehört.
Ja, aber das ist die Strafrechtspsychiatrie. Es gibt ja auch Zwang in anderem Kontext in der Psychiatrie.
Aha, reden wir auch über Zwang in der Allgemeinpsychiatrie?
Naja, ich erinnere da eine kleine Studie, die jemand mal gemacht hat, der diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen untersucht hat. Das war eine gewisse Friederike Höfer, ne?
Das stimmt.
Also, nochmal, also die meisten Psychiater arbeiten ja nicht mit Zwang, das muss man mal sagen. Mhm. Ganz viel Psychiatrisches findet ja ohne Zwang statt, weil Menschen kommen, weil sie ein Problem haben und Hilfe in Anspruch nehmen wollen.
Also ich würde sagen, genau, der größte Unterschied ist, wer ist der Auftraggeber?
Ja.
Und zwar manchmal ist es der Patient oder die Patientin, die sagen, ich möchte gerne da und daran arbeiten. Ob sie es dann auch tun, ist noch eine andere Frage.
Genau.
Und in unserer Arbeit ist es eben eine dritte Institution sozusagen, die sagt, du sollst an etwas arbeiten.
So ist es.
Oder uns sagt, arbeite mit dem, bitte zum Beispiel an der Gefährlichkeit.
Genau.
Ja.
In der Allgemeinpsychiatrie ist Zwang ja häufig gekoppelt an Veränderungen bei Menschen, die zum Beispiel nicht mehr richtig reflektieren können, was eigentlich gerade los ist, die keine Einsicht haben und dann tritt sozusagen jemand anderes für sie ein und sorgt dafür, dass sie in Behandlung kommen oder bleiben.
Genau, also in der Allgemeinpsychiatrie ist die klassische Zwangssituation ja eigentlich ein Resultat der Selbst- oder der Fremdgefährdung.
Genau.
Durch eine unmittelbare situative Zuspitzung.
Und Pathologie.
Und Pathologie.
Genau.
Ja, also Beispiel, eine demenzkranke Person gefährdet sich massiv selbst dadurch, dass sie nicht mehr trinkt und isst.
Ja.
Und muss gegebenenfalls einer Behandlung zugeführt werden, um erstmal wieder hydriert zu werden, was meistens die Symptomatik ja dann auch schon bessert. Und weil man sie in dem Moment für urteilsunfähig hält, darf in dieser unmittelbaren Situation die Fürsorge auch gegen den Willen der betroffenen Person erbracht werden.
Und im Zweifel kann das gerichtlich überprüft werden, ob das rechtens war oder nicht.
Genau, das heißt auf Schweizerisch, dass eine unter Zwang eingewiesene Person, in der Schweiz ist das die fürsorgerische Unterbringung, in Deutschland ist das nach PsychKG, rekurrieren kann gegen diese Zwangsmaßnahme.
Ja, in Deutschland öffentlich-rechtliche Unterbringung nach dem PsychKG ist der Länder oder im Rahmen des Betreuungsgesetzes kann man auch untergebracht werden, zivilrechtlich. Gut. So, aber in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, in der Forensik, gibt es noch was anderes, das hast du beschrieben. Es gibt jemand, der uns beauftragt, mit dem betroffenen Straftäterinnen, Straftäter etwas zu tun, die Therapie zu machen. Und da wird sozusagen der Rahmen definiert, du gehst jetzt in Therapie.
Und der Zwang kann erheblich sein?
Ja.
Und das ist immer eine Verhältnismäßigkeitsfrage, die letztendlich an der Gefährlichkeit sich misst.
Also was der Gesellschaft zugemutet werden darf oder nicht?
Und zwar kann der Zwang sich lediglich in Anführungszeichen auf den Besuch einer Therapie beziehen, kann aber auch den Wohnort betreffen, in dem Sinne, wenn eine stationäre Behandlung angeordnet wird, und aber auch sich auf solche Dinge wie Berufstätigkeit auswirken, wenn zum Beispiel jemand, dem attestiert wurde, eine pädophile Störung zu haben, verboten wird, künftig mit Kindern in einem bestimmten Alter zu arbeiten.
Oder wenn jemand ständig Substanzen konsumiert, dass ihm der Führerausweis entzogen wird. Das ist auch eine Zwangsmaßnahme, ist eine Maßnahme.
Ja, oder ihm regelmäßig Haare abgenommen werden, um zu prüfen, wie der Konsum gewesen ist.
Das heißt, per gesetzlich geregelter Anordnung wird ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte eines Betroffenen gerechtfertigt.
Genau, also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Zwang so rum versteht, ja, dass eigentlich erstmal eine freie Person aufgrund ganz spezifischer Umstände einen Teil ihrer Freiheitsrechte eingeschränkt bekommt. Richtig. Wozu wir nicht selber schreiten dürfen, sondern uns eine Behörde autorisieren muss, ja, das in genau diesen eng umschriebenen und auftragsgebundenen Art und Weisen zu tun.
Das ist der ganz klar formulierte Zwang, der nach Rechtsvorschriften angewendet wird. Nun gibt es eine lange Diskussion, ob es auch in der Psychiatrie informellen Zwang gibt. Was sagst du dazu?
Ja, also wer jetzt hier Nein sagt, der würde lügen.
Ja, vielleicht müssen wir das ein bisschen erklären unseren Hörerinnen. Es gibt Situationen, in der man natürlich den Menschen erklärt, was die Konsequenz ihrer Entscheidung gegen oder für etwas ist. Und das erleben die Menschen, die diese Entscheidung treffen sollen, natürlich als Lenken ihrer Entscheidung in eine Richtung. Und das wird dann subjektiv als Einengung von Freiheitsgraden erlebt. Und das wäre subjektiver Zwang, informeller Zwang.
Ja, zum Beispiel, wenn man sagt, also wenn Sie in dem Zustand jetzt gehen wollen würden, auch wenn Sie freiwillig eingetreten sind, dann würde ich mich gezwungen fühlen, weil ich Sie nicht für urteilsfähig, aber selbstgefährdend halte, Sie zurückzubehalten.
Und jetzt sagt der Betroffene, die Betroffene, mit der du in dieser Art und Weise redest, okay, dann bleibe ich. Ist die jetzt zwangsweise eingewiesen oder nicht?
Nein.
Ja.
Also formal juristisch erstmal schon mal gar nicht.
Genau.
Und im Sinne des Persönlichkeitsrechts würde ich jetzt sagen, dass sie ja tatsächlich die Freiheit hat, dem Argument zu folgen.
Ja, ich finde manchmal die Psychiater ja unfair, nicht? Weil sie müssten eigentlich erst prüfen, ob dieser Mensch wirklich in der Lage ist, diese Entscheidung zu treffen. Ob er eine freie Willensbestimmung hat, aber urteilsfähig ist. Und das wird häufig nicht geprüft, wenn das Ergebnis akzeptabel ist für den Psychiater.
Das ist so. Und man muss ja auch sagen, es ist schon auch in einem anderen Kontext ja immer so eine Geschichte, ne, wenn man sagt, also wenn das nachher kein Theater mit dem ins Bett gehen gibt, dann kannst du jetzt noch ein Eis kriegen. Ne?
Ist das, du meinst, Zwang? Informeller Zwang als pädagogische Maßnahme.
Genau.
Ja, das hat
oder
was.
Fällt das Kind dann einen informed Consent?
Ja. Oder traumatisierst du das Kind dann mit diesem Druck, den du da aufbaust?
Ja, das sowieso.
Also deswegen ist das, es gibt auch einen Graubereich der Anwendung von Zwang. Ich glaube, was wichtig ist, gute, moderne Psychiatrie ist sich dieses Problems bewusst. Der Zwangsanwendung und dass das klar geregelt werden muss und man sich an Rechtsvorschriften halten muss. Es aber im Grenzgebiet davon manchmal Situationen gibt, wo man nicht so klar sagen kann, das war jetzt schon Zwang oder war noch kein Zwang. Der eine sagt so, der andere sagt so. Okay.
Ja, und ich glaube, in dem Moment, wo ich das transparent mache und deklariere gegenüber dem Patient oder der Patientin, dass ich in der Situation ja auch gefangen bin in diesem formellen oder informellen Zwangsdilemma, bekommt es eine Operationalisierbarkeit.
Okay.
Also anders gesagt, wenn ich sage, als Mutter, Schwester, Partnerin kann ich gut verstehen, dass sie jetzt gehen möchten, dass sie diese Station hier entsetzlich finden, dass sie nach Hause möchten, dass Weihnachten ist, was weiß ich. Aber ich bin jetzt hier in einer anderen Rolle, nämlich in der Rolle der Ärztin, der Psychiaterin und habe Kraft dieser Rolle eine andere Aufgabe in Bezug auf sie. Und deswegen kann ich eben nicht nur emotional entscheiden, darf es auch gar nicht, sondern ich muss im besten Wissen und Gewissen handeln. Und da kommen mir eben weitere Aspekte in den Sinn.
Ja.
Die ich auch einbeziehen muss. Und auch wenn ich merke, dass ich sie damit kränke, verletze, ärgere oder was weiß ich, entscheide ich das jetzt so, ja, aus der Rolle heraus.
Ja. Und mit dieser Position des, ja, die Allgemeinpsychiatrie übernimmt ja einen Teil sozialer Kontrolle, hadern ja manche Psychiater, ne? Mhm. Die wollen das nicht oder es ist ihnen unangenehm und sehen das sehr kritisch. Aber man muss sich klar machen, das ist nun mal so. Und in der forensischen Psychiatrie ist es nun so, dass wir alle den Auftrag angenommen haben, die in der behandlungsorientierten forensischen Psychiatrie sitzen und nicht nur Gutachten machen über Schuldfähigkeit, die behandeln im Zwangskontext. Da hat die Staatsgewalt bestimmt, du gehst jetzt in diese Institution, entweder in Haft und kriegst eine Ambulante oder in eine stationäre Maßnahme in eine Institution, wo die durchgeführt wird. Das heißt, der Rahmen ist schon mal der Zwang. Und ich muss was ganz Wichtiges sagen.
Bitte.
Botschaft an alle. Diese unsägliche Diskussion, ob Anstalten, Gefängnisse, Maßnahmezentren hübsch ausgestattet sind mit tollen Möbeln und Fernseher auf den Zimmern. Das Erleben von Unfreiheit ist in jeder Institution etwas ungeheuer Belastendes. Und die Tatsache, dass zum Beispiel Häftlinge nicht bestimmen können, wann sie morgens rausgehen aus der Zelle und zur Arbeit gehen, ist etwas, was den Menschen total beeinträchtigt. Und das wird häufig in dieser Diskussion vergessen, dass es um Kuscheljustiz geht, wenn irgendwie wieder Geld in die Hand genommen worden ist, um eine Haftanstalt irgendwie wohnlich zu gestalten. Darum geht es nicht, weil du wirst einer Haftanstalt oder einer stationären Maßnahmeinstitution den Charakter des strukturellen Zwangs nicht nehmen können, wo eben auch das ganze Programm darauf ausgerichtet ist, zu bestimmen, den Menschen in bestimmten Freiheiten zu beschränken.
Also das ist schön, dass du das so plastisch machst. Und ich glaube, eigentlich kann sich jeder Hörer und jede Hörerin reinversetzen, selbst in die Situation, wenn ihnen Dinge aufgenötigt werden, die sie eigentlich gerne tun, aber ein informeller Zwang entsteht.
So ist es.
Dann macht man es nicht gerne, es wird als avers wahrgenommen und es entsteht sofort Reaktanz, nur weil ich es soll.
Richtig.
Und ich glaube, diese psychische Kraft, die auch da entsteht, einfach durch den Widerstand, der geschaffen wird, die unterschätzt man.
Ja. Und das muss man aber auch immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das etwas ist, was wirkt auf unsere betroffenen Patientinnen und Patienten und was wir auch nicht abstellen können, weil der Rahmen eben vorgegeben ist.
Das ist so, aber ich finde gerade auch in dem Rahmen, du hast es jetzt so die Kuscheljustiz genannt oder die schönen Blümchen auf dem Fernseher, verlangt aber auch von denen, die in der Institution angestellt sind, den Zwang möglichst transparent zu machen. Und den von einer eigenen Haltung zu trennen.
Ja, und sich dem Zwang bewusst zu machen. Es gibt ja manche, die gehen rein und sagen, jetzt ist hier ein rechtsfreier Raum, die sind hier eingewiesen, jetzt können wir machen, was wir wollen.
Ja, okay, davon gehe ich jetzt überhaupt mal aus, dass wir eigentlich in einer idealen Welt solche
Friederike, leider triffst du die trotzdem immer wieder. Du triffst die Mitarbeiter, die denken, allein die Tatsache, dass Rahmenbedingungen Zwang ist, dass die Menschen das auch ordentlich spüren sollen.
Ja, das stimmt. Vielleicht möchte ich dir beipflichten und die auch meinen, dass der Zwang, der von dem Sinn der Maßnahme getragen wird, sich auf alle Lebensbereiche ausbreiten würde. Ja, also zum Beispiel,
soll.
Es gab ja oft die Diskussion, dürfen jetzt Zwangseingewiesene eine Sexualität leben
zum
oder
Beispiel?
Nicht? Ja, und ich meine, die Frage darf man dann stellen, wo die im Delikt relevant war oder wo die perspektivisch vielleicht auch eine Gefährlichkeitsrelevanz hat. Das ist aber ja bei einem großen Teil der Inhaftierten oder der unter Zwang Eingewiesenen nicht der Fall. Und dann ist das eine menschliche Bedürftigkeit genauso wie Trinken, Essen, Sicherheit und so weiter. Und es gab aber eine riesen Debatte
natürlich
um dieses Thema.
Ja. Und das ist auch interessant, weil viele Kolleginnen und Kollegen, die argumentierten, das soll nicht sein, und zwar so pauschal sagen, ja, die sind jetzt eingewiesen, da soll dieser Bereich nicht sein. Die ignorieren ja andere Vorgaben. Und es gibt einen ganz wesentlichen Aspekt der Vorgaben der Träger von solchen Institutionen, die beauftragen die Leute, ein Leben innerhalb von Anstalten zu gestalten, was dem Alltag draußen nahe kommt. Also es geht nicht darum, es so zu machen, wie es draußen ist, das ist schon klar, aber dem nahe kommt. Und wie kann man heutzutage irgendwie noch sagen, dass Sexualität nicht gelebt werden dürfte? Und eigentlich ist jede moderne forensische Institution darauf eingerichtet, auch zu wissen, dass man Sexualität nun mal leider nicht verhindern kann, wenn ein Mensch untergebracht ist, weil Sexualität gehört zum menschlichen Leben dazu. Und die Institution muss sich darauf einstellen. Also verbieten kannst du es sowieso nicht.
Aber du sollst es eben auch gar nicht verbieten wollen eigentlich.
So ist es.
Genauso wie andere Themen. Also nicht, dass wir jetzt uns so darauf festbeißen, aber wie zum Beispiel die Frage, wie man sich zu kleiden hat, wie man sich zu frisieren hat. Mhm. Also der Ausdruck von Persönlichkeit. Wie viel Kaffee?
Wie viel Kaffee habe ich pro Tag zugute?
Ja. wie ungesund darf ich mich ernähren?
Ja.
Ja, also vielleicht kann ich ja Ernährungsberatung anbieten, aber wenn jemand von Red Bull und Burgern leben möchte, dann soll er das auch eigentlich in der Anstalt tun dürfen. Denn, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass der Zwang immer an das Ziel geknüpft sein muss. Und das Ziel darf und kann nicht sein, mach einen besseren Menschen aus der Person, wobei das besser dann von jedem Anstaltsmitarbeitenden selbst definiert wird. Ne?
Ich gebe dir noch ein Beispiel. Rauchen.
Ja.
Also,
ja, verbieten.
Ja, es gibt ja unterschiedliche Haltungen dazu. Ich kenne Kollegen aus Deutschland, die haben ihre Institutionen so umstrukturiert, dass Rauchverbot ausgesprochen wurde. Dann wurden Nikotin-Kaugummis und Pflaster verteilt, um sozusagen den Suchtdruck diesbezüglich zu reduzieren. Was wirklich nicht leicht ist, weil man unterschätzt, wie hoch die Affinität an Nikotin ist. Das ist ja fast so stark wie bei Heroin, sagt man, die Bindung an die Substanz. Du hast ja einen Schwerpunkt in Behandlung der Abhängigkeitserkrankung. Heißt das so, der Schwerpunkt? Wir waren bei Zigaretten.
Ja.
Es ist tatsächlich so, dass bei uns in der Institution, die ich leite, ist im Sicherheitstrakt der Konsum von Zigaretten auf 20 Stück pro Tag begrenzt.
Aber wieso macht ihr das denn?
Das will ich dir erklären. Ja. Lange Diskussion. Es hat was auch damit zu tun, dass die... Also, wir haben ja nachts einen Einschluss und die Betroffenen müssen auch irgendwie lernen, längere Zeit damit umzugehen, es auszuhalten. Wir helfen ihnen dabei. Es hat auch was mit Geld zu tun. Mhm. Weil manche verbrauchen ihr gesamtes Taschengeld für Zigaretten und dann haben sie nichts mehr für Dinge, die vielleicht auch sinnvoll sind. Mhm. Vielleicht Freizeitgestaltung nochmal nach eigenen Interessen, dann müssen sie sich vielleicht selber mal ein Buch besorgen oder so. Da kann man sie unterstützen, aber es gibt eben nur ein begrenztes. Und dann wird es thematisiert. Es ist nicht so strikt. Wenn jemand nicht mehr kann, dann wird geguckt. Was dann so schwierig ist, wenn man erkennt, dass dann so gedealt wird mit Zigaretten, das ist auch nicht so. Dann gibt es so eine ungünstige Subkultur. Da muss man ein bisschen dran achten. Aber eigentlich gibt es das Verbot, mehr als eine Schachtel Zigaretten pro Tag zu rauchen. Dann gibt es mehr oder weniger freundliche Kräfte, die sagen, ich bin selber Raucher, ich kann das verstehen. Und dann tauchen doch plötzlich am Abend doch nochmal Zigaretten auf. So. Ähnlich blöd ist aber das nochmal.
Da muss ich ganz kurz noch einhaken. Da ist ja auch das Problem, sobald man Regeln macht,
ja,
das finde ich eben dann auch gar nicht gut, wenn die aufgeweicht oder nur teilweise umgesetzt werden.
Es ist aber leider so, du hast vollkommen recht, Regeln, wenn man sie schafft, muss man sie auch kontrollieren, um einzuhalten. Ansonsten helfen sie nicht so richtig. Aber ähnlich schwierig ist das nochmal zurück mit der Sexualität. Wir wissen um die problematischen Konsequenzen mancher Sexualkontakte in Vollzugseinrichtungen. Deswegen gibt es so einen Trend in Vollzugseinrichtungen, das eher zu begrenzen und eher nicht aktiv zu fördern.
Also ganz ehrlich, jetzt redest du so kryptisch, dass ich, glaube ich, kein Hörer und keine Hörerin genau vorstellen kann, was du meinst.
Also es ist unschön, wenn ein Häftling mit einer Häftling, wie heißt denn eigentlich der? Also, es gibt die Situation, dass in Haftanstalten Kinder gezeugt werden. Das ist mit einer Fülle von Problemen behaftet. Ne? Wo kommt
aber
das Kind?
Wo lernen sich denn Leute kennen? In Kliniken?
Ja.
Und am Arbeitsplatz?
Du, ich sag ja auch.
Wie viele Ehen kennst du denn, die Arzt, Ärztin?
Du, ich kritisiere das doch nicht. Ich sage ja nur, dass das die Institutionen und auch die Betroffenen vor ungeheure Probleme stellt. Nämlich, was passiert in der Schwangerschaft? Wo wird das Kind geboren? Wo bin ich mit dem Kind? Kann ich das Kind, muss ich das zur Adoption freigeben? Kann ich es gemeinsam betreuen? Es gibt zum Beispiel wenig Einrichtungen, die Betroffene im Maßnahmenvollzug gemeinsam mit Kind betreuen können.
Ja, aber dann ist das eine Marktlücke.
Hallo,
und dann müssen
hallo.
Wir das machen.
Ja, das ist eine Marktlücke, aber bis du da hinkommst, ist die Situation, dass du als Leiter der Institution erstmal die Konsequenzen siehst. Andere Frage,
also, du sprichst wie der Familienvater mit einer 15-jährigen schwangeren Tochter.
Ja, offenbar.
Also,
ist es nötig?
Das macht doch nur Probleme.
Nein!
Entschuldigung. Nein, aber ich meine, ich denke mir jetzt einfach gerade, also das kann doch nicht der Grund sein, um Beziehungen zwischen Häftlingen zu verbieten.
Wir verbieten sie ja nicht.
Weil wir die Schwangerschaft, die daraus möglicherweise resultiert, nicht organisiert bekommen.
Doch, aber das ist ein Grund, es nicht zu fördern.
Aha, Okay, Zufall. Weil du meinst irgendwie so eine schummrige,
Ich wollte dir ja gerade erklären. Ja. Es gibt sozusagen ein Statement, dass Beziehungen unter Untergebrachten nicht gewünscht sind. Wir machen aber nichts, wenn wir wissen, dass es dazu gekommen ist. Und in anderen Bereichen der Klinik ist es auch so, dass man da auch abwägen muss. Und da stehen zum Beispiel Kondome auf der Toilette, auf dem WC. Weil wir wissen, dass es eben doch stattfindet. Und dann ist uns der Schutz vor Konsequenzen und Krankheiten und so weiter lieber, als dass wir sozusagen das gänzlich verhindern. Weil wir sind ja nicht unrealistisch. Wir wissen ja, selbst wenn es ein Statement gibt, es ist nicht erwünscht, können wir es nicht verbieten.
Ja, also ganz ehrlich, wahrscheinlich steht auch in diesen Gruppenreisen für den modernen Single Beziehungen.
Ja, wir sind ja im Grunde auch, wir sind ja auch eine große Gruppe, mit der wir da unterwegs sind.
Nein, also ich bin nur ein bisschen, ja, also ich muss darüber nochmal nachdenken, was ich davon halte, von dem Passus, dass das nicht erwünscht sei.
Ja, und es ist eben so, dass wir es nicht aktiv unterstützen und wenn es denn so ist, muss man sich das genau angucken, welche Bedeutung es hat. Aber wir wollen ja gar keine Folge machen zu Sexualität in Vollzugseinrichtungen. Mhm. Wir wollen ja was zu Zwang machen. Und da ist das ein schönes Beispiel, weil man manchmal denkt, es ist so einfach zu regeln. Und genauso mit dem Rauchen ist es mit der Sexualität, mit dem Angebot von, was hast du gesagt, Nahrungsmitteln, die schädlich sind, Red Bull, einfach nur fieses, zuckerhaltiges Zeug, ist man schon froh, wenn sozusagen derjenige, der unter der Medikation übergewichtig wird, dann auf Red Bull Light zurückgreift, weil er sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen verbindet. Das sind Fragen, die im Alltag dann geklärt werden müssen und die auch die Patienten, die Betroffenen berechtigterweise an die Institution herantragen. Warum darf ich etwas nicht?
Ja, unbedingt.
Ja, ja. Und man kann es dann ja erklären.
Genauso wirkt sich das zum Beispiel ja auf den Grad der Freiheitsgrade im Ausgang, in der Lockerung aus.
So ist es.
Ja, also warum darf wer, wann, wie viel das Gebäude, das Gelände verlassen, wann hat er sich zu melden, ab wie viel Minuten zu spät zurückkommen, ist es ein Lockerungsmissbrauch, wie ist es, wenn der Bus schon wieder ausfällt und das Handy alle war und man konnte nicht Bescheid sagen, ist es dann zu bestrafen. Also da entstehen wirklich viele Fragen im Zwangskontext, die auch einen großen Rechtfertigungsdruck für die Institutionen mit sich bringen. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wirklich in Ordnung, dass man das tun muss, wenn man Menschen in ihren Freiheitsrechten so massiv einschränkt. Mich würde jetzt ein Thema aber noch speziell als Hörerin oder Hörer interessieren und das ist die Zwangsbehandlung, zum Beispiel mit Medikamenten.
Ja.
Ist es so, dass wenn eine Zwangstherapie angeordnet wurde, das auch bedeutet, dass man einfach so den Patientinnen und Patienten Medikamente, sei es oral, sei es intramuskulär, intravenös, verabreichen.
Na, das ist ja nur die eine Form von intramuralem Zwang. Genau. Das ist die Zwangsmedikation. Es gibt noch zwei andere Formen, nämlich die Isolation und die Fixation. Mhm. Also in der Schweiz gibt es auch gesetzliche Vorschriften, die regeln, wann man jemanden sozusagen ans Bett fesseln darf. Das gibt es übrigens in anderen. Es ist ganz spannend, die Schweiz hat noch eine Tradition, ähnlich wie Deutschland, dass die Fixierung möglich ist. In Großbritannien und, glaube ich, Holland und in skandinavischen Ländern wird nicht fixiert, da wird gehalten. Mhm. Das heißt, es wird personell jemand am Boden oder am Bett festgehalten, bis sozusagen Medikation wirkt und so weiter, in so Erregungszuständen. Das ist alles geregelt und das sind gleich, glaube ich, auch die Situation, wo viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich so eine Idee davon haben, wo es auch wirklich schwierig und auch drastisch eingreifend in die Entfaltungsmöglichkeiten eines Patienten geht. Und dann gehen so ganz schnell so die Bilder im Kopf los von einer flog über das Kuckucksnest und so weiter. Was ein guter Film ist, aber mit moderner Psychiatrie nichts zu tun hat.
Gott sei Dank nichts zu tun hat.
Ja. Und es geht ja auch nicht um Psychiatrie, es geht ja um Macht in dem Film. Natürlich ist die Psychiatrie anfällig dafür, Macht zu missbrauchen.
Also jeder Kontext, wo es so Einschluss gibt, wo es Anordnungen gibt, der ist machtanfällig und das muss einem auch bewusst sein.
So ist es.
Ja.
Also, es gibt, nochmal, deine Frage war, kann man denn alles mit den Betroffenen machen, die eingewiesen werden. Nein, habe ich vorhin gesagt, die kommen nicht in einen rechtsfreien Raum, sondern sie haben auch innerhalb des Vollzugs Rechte und die müssen wir auch wahren. Und die können auch eingefordert werden und überprüft werden, ob wir es alles richtig machen. Und das ist auch gut so, weil es befördert, dass wir uns immer bewusst sind, was tue ich gerade und auf welcher Rechtsgrundlage, was rechtfertigt diesen Eingriff.
Deswegen kommt ja auch immer mal die Europäische Menschenrechtskommission und solche
Institutionen
vorbei, um zu prüfen, auch ob das, was in den Konzepten steht, die wir haben, umgesetzt wird.
Wenn man denn Konzepte hat, ja.
Ja.
Ja, es gibt ja auch Institutionen, die haben keine Konzepte.
Und das Problem haben wir jetzt wirklich nicht.
Das stimmt, Gott sei Dank. Man muss aber sagen, dass wir unter Umständen irgendwann im Kontext der Behandlung diskutieren müssen, wir kommen nicht voran, wenn diese Betroffene nicht dieses Medikament nimmt, von dem wir wissen, dass es wahrscheinlich gut wirken wird und die akute Symptomatik zurückdrängen wird.
Und dann ist es immer eine Verhältnismäßigkeitsabwägung und ein ganz langer bürokratischer Prozess.
Das ist, glaube ich, wichtig, nochmal deutlich zu machen, das entscheiden nicht wir. Wir stellen einen Antrag, das tun zu dürfen, und dann gibt es Rechtswege, die das regeln, wo das geklärt wird. Unter Umständen unter Inanspruchnahme eines externen Gutachtens, was nochmal darlegt, was ist das für und wider. Und dann gibt es einen Gerichtsentscheid, der auch angefochten werden kann unter Umständen. Und manchmal warten wir Wochen bis Monate darauf, dass überhaupt erstmal Klarheit geschaffen wurde. Und manchmal geht es aus, dass es so ist, dass wir dann mit einer Zwangsbehandlung medikamentös beginnen dürfen. Und manchmal entscheiden Gerichte, nein, das reicht uns nicht. In dem Fall müsst ihr aushalten, dass der Mann weiterhin kränkelnd vor sich hin lebt, aber nicht unbedingt schwerwiegend gefährlich ist.
Und diese Genehmigungen sind immer zeitlich begrenzt und unterliegen regelmäßigen Überprüfungen.
Ja. Es gibt manchmal Entscheide, die sind etwas kryptisch. Dann gibt es so obergerichtliche oder bundesgerichtliche Entscheide in der Schweiz, die formulieren, dass natürlich bei Anordnung der Maßnahme bis zu einem gewissen Grad Behandlung mit inkludiert ist, aber das muss dann auch noch ausformuliert werden, und es gibt ein Rechtsprinzip, dass diese Dinge nicht einfach pauschal für immer angeordnet sein müssen, sondern es muss ausgetextet werden quasi auf eine Anordnung, auf die wir uns dann berufen können. Wie ist das denn eigentlich bei dir im ambulanten Kontext? Dürft ihr da Menschen zwingen, Medikation zu nehmen?
Einfach nein.
Einfach nein?
Ja.
Es gibt ja andere Gegenden der Welt, da ist das anders, ne? Also es gibt das Outpatient Commitment in anderen, das ist ein englischer Begriff, in Großbritannien geht das unter Umständen. Manche US-amerikanische Staaten machen das auch. Und meines Erachtens gibt es so eine Vorschrift auch in der Schweiz im Kanton Luzern.
Das kann ich tatsächlich jetzt gerade nicht genau sagen, wie das ist. Wir sind hier in Zürich unterwegs und da ist es nicht der Fall.
Findest du das problematisch?
Eigentlich nicht, nein. Also man muss ja prinzipiell sagen, dass die Triage schon so stattfindet, dass im ambulanten Behandlungsbereich vor allem Täterinnen und Täter mit psychischen Störungen ankommen, wo Verhältnismäßigkeitsüberlegungen dazu geführt haben, diesen ambulanten Ansatz zu wählen. Ja, das heißt, dass meistens weder eine erhebliche Gefahr im Raum steht für besonders schwerwiegende Straftaten, noch eine Psychopathologie, die zwingend einen stationären Rahmen nötig macht. Und somit ist die Psychopathologie meistens in so einem Bereich, dass man mit den Patientinnen und Patienten gut arbeiten kann. Was wiederum dann auch keine zwingende Medikation nach sich zieht. Es ist leider.
Oder Änderung der Medikation.
Oder auch das, ja. Manchmal ist es ein bisschen traurig, und ich glaube, das ist, was wir vorhin mit dem Red Bull schon hatten, dass man natürlich Überlegungen hat, was jetzt hilfreich und gut wäre und man gerne dem Menschen angedeihen lassen würde. Ja, und ich glaube, das ist mit dem 4-Jährigen, der jetzt bitte noch den Grünkohl essen soll, genauso wie mit dem übergewichtigen Patienten, wo man wollen würde, dass der 3-mal in der Woche Sport macht und weniger Snickers isst. Und das geht einen aber schlichtweg nichts an.
Man kann nur versuchen, ihn zu motivieren, es verständlich zu machen, dass es ein Problem werden könnte, und seine Motivation zu fördern. Und da ist der wichtige Punkt. Und ein Großteil unserer Arbeit besteht ja darin, Motivation, Einsicht in die Notwendigkeit zu fördern und den Patienten selber dazu zu bringen, es aktiv zu tun. Gewicht reduzieren, Medikamente einnehmen, Rauchen reduzieren und so weiter.
Also ich habe zum Beispiel einen Patienten jetzt auch schon seit einigen Jahren in Behandlung, der immer mit so einem leicht psychotischen Zustand rumläuft. Der ist stabil genug, um alleine zu wohnen.
Und leicht psychotisch heißt immer so ein bisschen misstrauisch und halluziniert ein bisschen, oder?
Genau. Mhm. Und auf der anderen Seite aber eben kommt es immer wieder zu kleinen Verschlechterungen, die zum Beispiel dazu führen, dass er über Wochen nicht richtig isst, weil er bestimmte Lebensmittel für vergiftet hält und dann so Hypovitaminosen und so bekommt. Und auf der anderen Seite auch so eine...
Vitaminmangelerscheinungen.
Danke, Steffen. Auch dann so eine Inaktivität hat, dass er die Ressourcen, die er auf der anderen Seite hat, nicht so richtig einsetzen kann. Also der ist eigentlich sowohl intelligent als auch gut ausgebildet und ich bin seit Jahren überzeugt davon, dass der in einer Teilzeitanstellung arbeitstätig sein könnte. Und das ist er aber selber nicht, weil er einen großen Antriebsmangel hat und es eben Tage und Wochen gibt, wo ihm zum Beispiel Aufstehen und Duschen sehr schwer fällt und das nur nach seinem eigenen Tagesablauf klappt. Na, das ist dann mal um 9, mal um 11, mal nachmittags erst möglich. Und ich glauben würde, dass eine gewisse Medikation ihn unterstützen könnte, diese Synchronizität besser herzustellen und auch vielleicht seinen Antrieb insgesamt zu verbessern und ihm eben ermöglichen würde, einen Teil von den Ressourcen, über die er verfügt, auch einzusetzen. Und das sind natürlich Dinge, an denen arbeitet man dann und versucht, Pros und Kontras zu erörtern und so weiter. Das wäre jetzt zum Beispiel jemand, wo ich mir eine Medikation einfach um des Patienten selber wünschen würde.
Und wie setzt du die durch?
Ich setze sie nicht durch.
Hm. Ne? Also darüber musst du akzeptieren, es geht halt nicht. Und du kannst nur argumentieren, motivieren. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht.
Also ich würde natürlich irgendwie Schritte einleiten müssen, wenn ich eine zunehmende Selbst- oder Fremdgefährdung sehen würde. Mhm. Das war jetzt über bestimmt 4 Jahre nicht der Fall, was ja auch eine gewisse Kontinuität im Zustandsbild zeigt. Bei einem anderen Patienten ist eine ähnliche Situation. Da haben wir irgendwann dann mal einen Behandlerwechsel gemacht, um zu probieren, ob das mit einem gleichgeschlechtlichen Arzt irgendwie besser klappt. Da war das lustigerweise der Fall. Der hat das vielleicht auch so ein bisschen geschickter angestellt, mit dem Medikamententhema das nochmal von der anderen Seite aufzurollen.
Was? Der hat das geschickter gemacht als du, Friederike?
Ja, unbedingt hat er das geschickter gemacht. Und da kam es dann irgendwann nach auch einer längeren Behandlung zu dem Start einer längeren Medikation. Und das hat richtig gut geholfen.
Super.
Das ist dann natürlich auch schön, was einen dann auch wieder darin bestärkt zu sagen, naja, das wäre für andere jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich finde, in dem ambulanten Kontext, in dem ich mich bewege, ist dieser Zwang nicht notwendig. Und man ist ohnehin sehr auf die Mitarbeit der Patientinnen und Patienten angewiesen.
Und da muss man immer wieder argumentieren, glaube ich, bei auch Mitarbeitern. Es geht eigentlich in unserer gesamten Behandlung darum, dass wir so wenig wie möglich Zwang anwenden müssen und das auch das Ziel ist. Wir müssen die Patienten befähigen, ohne unsere Einflussnahme, Klammer auf Zwang, Klammer zu, überhaupt zu leben und rauszukommen aus der Institution, ambulant zu leben und so weiter, ohne auferlegte Therapien, weil sie Einsicht haben ins Problem und wir ihnen anbieten können, sie zu unterstützen und sie das freiwillig in Anspruch nehmen. Das ist das Ziel. Das ist schwierig, aber was du beschreibst, ist nochmal wichtig. Manche werfen so schnell die Flinte ins Korn und sagen, okay, ich habe das jetzt versucht und es klappt nicht. Aber man kann ja auch mal neu und kreativ denken. Vielleicht kann es ein anderer doch besser. Also ich halte dich für eine gute Psychiaterin, aber es kann sein, dass irgendwas nicht klappt zwischen dir und dem Patienten und dann macht man, okay, lass uns doch mal ausprobieren.
Also dann erzähle ich jetzt wirklich ein kleines Geschichtchen aus meiner Doktorarbeit und zwar über die therapeutische Beziehung. Das ist ja das, was wir glauben, was überhaupt unser Wirkfaktor in einer psychotherapeutisch-psychiatrischen Behandlung ist.
Wieso glauben wir das? Das ist nachgewiesen.
Dann möchte ich das Verb hier nochmal korrigieren. Das heißt, dass die Beziehung was ganz Wichtiges ist und ich glaube, wie jeder Mensch weiß, kann er zu einigen Menschen besser Beziehungen knüpfen und zu anderen nicht. Deswegen bin ich persönlich auch ein großer Fan von der Dyadenforschung, also welcher Patient matcht besonders gut mit was für einem Psychiater oder was für einem Psychotherapeuten, weil man sich manchmal schlichtweg einfach nicht riechen kann und man würde selber ja auch nicht eine Psychotherapie mit einer Person machen, die man einfach irgendwie nicht leiden mag. Und weil man manchmal auch einfach nicht die richtigen Knöpfe drücken kann. Mhm. Warum soll nicht ein Patient auch die Chance haben, sofern das zumindest in einem Team möglich ist, mit der Person zu arbeiten, mit der er am einfachsten arbeiten kann? also damit möchte ich jetzt auch keinen Dammbruch erzeugen und sagen, jede Woche kann sich bei uns jeder Patient aussuchen, mit wem er die nächste Woche arbeiten möchte. Und auch Frustrationen in der Therapie sollen zusammen erstmal ausgehalten werden und so weiter. Aber dennoch ist es so, dass ich mir ganz sicher bin, dass es bessere und schlechtere therapeutische Dyaden gibt. Und mein Beispiel von vorhin hat das sehr gut gezeigt in diesem Fall. Ich glaube, deswegen sollte man auch da so flexibel wie möglich sein. Ja.
Okay. Haben wir's.
Ich glaube, es gäbe im Einzelnen noch viel zu erzählen, auch an rechtlichen Grundlagen, aber die kann man ja eher nachlesen.
Ja.
Das ist etwas für die Shownotes. Und ansonsten, glaube ich, bleiben wir dabei. Wir arbeiten im Zwangskontext. Und das Wichtigste daran ist, sich dessen bewusst zu sein.
So ist es. Gut.
Ja.
Schön. Friederike, wer ist denn heute dran, um nochmal unseren Zuhörerinnen was zu empfehlen, jenseits von forensischer Psychiatrie?
Heute bin ich dran.
Oho.
Ja. Und ich möchte es mal sagen, von Netflix nach Paris.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Also, ich möchte einfach sagen, ich habe heute eher so ein bisschen intellektuellen Hard Stuff mitgebracht und ich muss auch sagen, dass ich aus dem Buch selber nicht jedes Kapitel empfehlen kann, aber für die ganz interessierten und eingefleischten Hörerinnen und Hörer habe ich mitgebracht von André Green. Ja, das war ein französischer Psychoanalytiker. Die tote Mutter heißt das Buch. Psychoanalytische Studien zu Lebensnarzissmus und Todesnarzissmus.
Und warum willst du das empfehlen?
Ich muss sagen, ich finde es ein ganz tolles Buch, auch wenn der Titel wirklich ein bisschen kryptisch klingt, denn in dem Buch geht es darum, wie Kinder aufwachsen mit einer innerlich abwesenden, sozusagen innerlich toten Mutter.
Mhm.
Ja, also wenn, und Mutter steht hier als Synonym für primäre Bezugsperson.
Mhm.
Ja.
Und das ist natürlich ein Thema für die forensische Psychiatrie.
Absolut, denn wir wissen, dass viele unserer Patientinnen und Patienten eben nicht aus idealen Aufwuchssystemen kommen.
Und das heißt nicht immer aus Heimkarrieren, aber zum Beispiel aus Familien, wo eben, obwohl die Person da war, sie nicht als Bezugsperson getaugt hat, so muss man es nennen.
Genau, und zwar vielleicht auch gar nicht aus Böswilligkeit,
genau,
sondern aus eigener Belastung, Störung oder so. Adam André Green setzt sich hier mit verschiedenen anderen Analytikern auseinander, mit Bion, mit Klein, mit Lacan, mit Winnicott, die alle unterschiedliche Aspekte von dieser frühkindlichen Aufwuchsbedingungen sozusagen analysiert haben. Winnicott werden einige kennen, der hat diesen Terminus der ausreichend guten Mutter geprägt, was ganze Generationen von Müttern auch wieder entlastet hat. Und versucht so ein bisschen zu beleuchten, wie dann das aufwachsende Kind darauf kompensatorisch reagiert. Ja, also wie es zum Beispiel die Mutter oder die Mutter-Kind-Dyade idealisiert, um die überhaupt zu ertragen. Oder sich machtvoller macht als die Mutter, weil es ja eigentlich abhängig ist. Und diese Versorgung aber nicht stattfinden kann, die das Kind bräuchte und dann die Schuld quasi auf sich nimmt dafür. Also sagt sozusagen, die Mutter ist nur so schlecht, weil ich eigentlich so schlecht bin. Und wäre ich besser, dann könnte auch die Mutter besser sein. Und solche Dinge, die dann später in den mittleren und höheren Jahren zum Beispiel zu einer narzisstischen Persönlichkeitsausprägung führen. Und ich finde, wenn man das Buch liest, da gibt es das ein oder andere Kapitel, wo man durchaus vielleicht auch Menschen wiederentdeckt, die einem so im Umfeld begegnen. Und man könnte denken, naja, du hattest doch auch eine tote Mutter. ja, also das finde ich ist ein sehr schönes Buch. Und ich dachte, ich empfehle heute mal was ganz Psychoanalytisches.
Aber eigentlich hatten wir uns doch geeinigt, wir wollten immer was empfehlen, was so jenseits erstmal weg ist von dem. Oder würdest du sogar sagen, dass das ein Buch ist, was so zwar psychoanalytisch ist, aber auch jenseits von Fachlichkeit inspirierend ist?
Also A wollte ich sagen, dass wir ja eigentlich nur nichts Hardcore-Forensisches empfehlen
das
wollen.
Stimmt.
Und das ist es jetzt nicht. Und ich finde es tatsächlich, auch weil es kurze Aufsätze sind, sehr lesbar, auch für den, sagen wir mal, interessierten Laien.
Okay.
Und auf der anderen Seite finde ich es auch so schön Klischee.
Ach so.
Die tote
André Green, die tote Mutter. Psychoanalytische Studien zu Lebensnarzissmus und Todesnarzissmus. Na bitte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich mich vertiefen will.
Ist jetzt vielleicht nichts für die Schwiegermutter unterm Weihnachtsbaum.
Alles klar.
Wunderbar.
Sehr schön. Wir sehen uns in 2 Wochen. Wir hören uns in 2 Wochen wieder und sagen bis dahin.